Sie hören eine Sendung von DRS2.
Neun Uhr und sechs Minuten, DRS2, Kontext heute zum Weltkrebstag. Eines der Hauptthemen, Krebsprävention durch richtige Ernährung. Denn ein Drittel aller Krebserkrankungen sei durch eine falsche Ernährung bedingt, schätzen gewisse Experten. Eigentlich eine gute Nachricht hieße das doch. Ein ganzer Drittel der Krebserkrankungen lässt sich vermeiden. Dazu müsse man nur ein paar wenige Empfehlungen befolgen, sagen dieselben Experten. Andere widersprechen vehement und kommen zum Schluss, die Auswirkungen von Ernährung sind zu komplex, um solche Empfehlungen mit gutem Gewissen abgeben zu können. Heute in Kontext schauen wir einige solcher Empfehlungen genauer an und fragen, wie gut sind sie wissenschaftlich abgestützt? Pascal Bieber.
Krebs ist heute weltweit eine der häufigsten Krankheiten. In der Schweiz wird sie pro Jahr bei schätzungsweise 35.000 Menschen diagnostiziert. Schätzungsweise 15.000 pro Jahr sterben an Krebs. Dass hier nach Präventionsmaßnahmen gefahndet wird, versteht sich von selbst. Neben dem Rauchen steht dabei seit längerer Zeit die Ernährung auf der Liste der Krebsexperten. Zum Beispiel auf der Liste von Klaus Leitzmann vom Institut für Ernährungswissenschaften der Universität Gießen.
In der Tat sind diese Prognosen schon vor 30 Jahren gemacht worden, dass etwa ein Drittel aller Krebskrankheiten auf die falsche Ernährung zurückgeführt werden kann. Und wenn man dann noch weiß, dass ein Drittel zusammenhängt mit dem Nikotingenuss, dann weiß man, dass man viel tun kann, um Krebs zu verhüten.
Es liegt also sozusagen in der eigenen Hand, sein Krebsrisiko markant zu senken. Das ist eine starke Botschaft, doch diese Botschaft wird nicht von allen Experten geteilt. Schon die Prognose, dass ein Drittel der Krebserkrankungen durch richtige Ernährung verhindert werden könnte, ist umstritten. Der Ernährungswissenschaftler Hans-Konrad Piesalski von der Universität Hohenheim beispielsweise sagt,
noch vor 4-5 Jahren hat man nicht nur von einem Drittel, sondern von zwei Dritteln gesprochen. Dann ist man nur auf ein Drittel runtergegangen. Und jetzt nähert man sich, glaube ich, realistischen Zahlen, die da heißen, Ernährung trägt zu etwa 10-15% bei.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt sogar auf das Prozent genau. Und zwar seien 12% der Krebserkrankungen durch Ernährung bedingt. All diese Angaben seien mit Vorsicht zu genießen, sagt wiederum Burnett Kramer, zuständig für Prävention am US-amerikanischen National Institute of Health.
The confidence intervals around that estimate are very, very large. So it's said a third, but it could be much lower than that and could be much higher than that.
Diese Schätzungen sind extrem ungenau. Rein statistisch ist es genauso gut möglich, dass der tatsächliche Prozentsatz viel tiefer oder aber viel höher liegt.
Die Diskussion darum, wie viele Krebserkrankungen nun genau durch Ernährung zu verhindern wären, ist symptomatisch für die gesamte Diskussion um den Einfluss der Ernährung auf Krebs. Es herrscht Uneinigkeit. Vor allem, wenn es dann zu konkreten Empfehlungen kommt. Es gibt Unmengen von verschiedenen Ratschlägen. 5 am Tag heißt ein Slogan. Gemeint sind 5 Portionen Obst und Gemüse pro Tag. Oder 9 am Tag. Oder ganz vegetarisch leben oder gar nur rotes Gemüse essen. Oder nur rohes. Oder positiv ausgedrückt, vor allem viele Tomaten oder Rührbli oder Brokkoli. Den Überblick zu bewahren ist schwierig. Das hat auch die Krebspräventionsorganisation World Cancer Research Fund gemerkt. Dieses internationale Netzwerk von Krebsforschern hat versucht, alle erhältlichen Daten zum Thema Ernährung und Krebs zusammenzutragen und daraus Empfehlungen abzuleiten. Klaus Leitzmann ist einer der Autoren dieses Berichts.
Der Report stützt sich auf alle Untersuchungen, die gemacht worden sind in den letzten 30, 40 Jahren zum Thema Einfluss von falscher Ernährung auf Krebs.
Die Resultate von 7000 Forschungsarbeiten flossen in den Bericht ein. Der Einfluss der verschiedensten Lebensmittel auf die häufigsten Krebsarten wurden minutiös unter die Lupe genommen. 500 Seiten dick ist der Bericht. Dabei fällt auf, bei den allermeisten Zusammenhängen kommt der World Cancer Research Fund zum Schluss, es besteht kein Zusammenhang. Und wenn doch, dann seien die Forschungsdaten nicht gut genug, um daraus Ratschläge abzuleiten. Aufgrund der Datenlage kann der Bericht schließlich gerade mal 7 Empfehlungen abgeben. Und sogar diese werden von Experten kontrovers diskutiert. Ein Überblick.
Erste Empfehlung: Körperfettmasse. Es wird empfohlen, so schlank wie möglich zu bleiben, und zwar innerhalb des normalen Körpergewichtsbereichs.
Als normales Körpergewicht gilt ein BMI von 21 bis 25. BMI steht dabei für Body Mass Index und wird berechnet aus dem Gewicht einer Person geteilt durch ihre Körpergröße im Quadrat. Unter so schlank wie möglich versteht der Bericht ein BMI von 21 bis 23. Diese Einschätzung wird in zahlreichen Studien belegt und die Empfehlung, nicht zu viele, aber auch nicht zu wenige Pfunde auf die Waage zu bringen, von entsprechend vielen Experten geteilt. Nur darüber, was zu viel ist und was zu wenig, darüber herrscht keine Einigkeit. Zum Ziel BMI von 21 bis 23 sagt der Ernährungswissenschaftler Hans-Konrad Biesalski:
Das halte ich für falsch. Das ist nicht nur nicht richtig, sondern das ist schlicht falsch, weil es eindeutige Daten gibt, dass die geringste Sterblichkeit bei Männern bei einem Body Mass Index von etwa 24 und bei Frauen sogar bei 25, sogar etwas höher liegt. Da gibt es große schwedische Studien.
Bei welchem BMI Übergewicht nun auch genau anfängt, das Übergewicht, das Tumorwachstum fördert, wird bestimmten Hormonen zugeschrieben.
Zweite Empfehlung: Lebensmittel und Getränke, die eine Körpergewichtszunahme fördern. Der Verzehr energiedichter Lebensmittel sollte begrenzt werden. Zuckerhaltige Getränke sind zu vermeiden.
Verarbeitete Lebensmittel sind häufig angereichert, entweder mit Fett oder mit Zucker. Dadurch werden sie sehr schmackhaft. Aber man hat in einer kleinen Nahrungsmenge relativ viel Energie, sprich Kalorien. Und das kann man dann, weil es auch verarbeitet ist, es ist dann geschält und gekocht und verarbeitet, man muss es ja nicht sehr lange kauen. Man kann es ja fast, wie es kommt, runterschlucken. Und das ist eben die große Gefahr bei diesen energiedichten Lebensmitteln,
sagt Klaus Leitzmann. Unter energiedichten Lebensmitteln muss man sich allerdings nicht nur Hamburger und Cola vorstellen. Energiedicht kann auch pflanzliche Kost sein.
Ein Beispiel dafür wäre, wenn Sie, sagen wir mal, eine Menge von 250 Kalorien aufnehmen möchten in Form von Apfelsaft, dann können Sie das in 10 Sekunden trinken. Das ist ein gutes Glas Apfelsaft. Sie können das auch als Apfelmus oder als Apfelbrei essen. Dann brauchen Sie schon ein bisschen länger, dauert vielleicht eine Minute oder so, bis Sie das verzehrt haben. Wenn Sie aber Äpfel verzehren wollen, die 250 Kalorien liefern als Äpfel, da brauchen Sie richtig Zeit, da brauchen Sie richtig Energie. Und in dieser Zeit und auch durch die Energieanwendung, durch das Kauen, durch die Speichelbildung, durch die Magenfüllung, werden die Hungersignale oder die Sättigungssignale aktiviert und dann sind Sie irgendwann satt und haben nicht viel Kalorien aufgenommen. Also man sollte Lebensmittel verzehren, die nicht zu viel Energie halten pro Volumen.
Das heißt aber auch, wenig energiedichte Lebensmittel zu konsumieren, schützt selbst nicht vor Krebs.
I mean, that is a strategy to maintain a lean body weight, but it's not proven based on strong evidence. That's just the suggested strategy to maintain a lean body weight.
Es ist lediglich eine Strategie, um schlank zu bleiben, dass energiedichte Lebensmittel direkt zu Krebs führten. Diese These ist wissenschaftlich nicht haltbar.
Dritte Empfehlung: Pflanzliche Lebensmittel. Es wird empfohlen, überwiegend pflanzliche Lebensmittel zu verzehren.
Die Experten sind sich weitestgehend einig, dass es eine Kostform ist, die überwiegend vegetarisch gestaltet ist. Also Pflanzen aller Art, angefangen von den Gemüsen, Obst, aber auch Hülsenfrüchte, Getreide, Nüsse, alles pflanzliche Lebensmittel, von denen man sich auch wunderbar ernähren kann. Die zwei wesentliche Vorteile haben gegenüber Lebensmitteln, die vom Tier stammen, nämlich einmal enthalten pflanzliche Lebensmittel relativ viel Wasser. Dieses Wasser füllt den Magen und löst ein Sättigungsgefühl aus, bevor man zu viel Kalorien aufgenommen hat. Das heißt, eine Möglichkeit, auch dieses Übergewicht zu reduzieren oder zu bekämpfen, ist eben, mehr pflanzliche Lebensmittel zu essen.
Also wieder das Übergewicht. Wasserhaltige Speisen an sich schützen natürlich wiederum nicht vor Krebs. Aber pflanzliche Lebensmittel haben neben dem vielen Wasser noch eine andere wichtige Eigenschaft, sagt Klaus Leitzmann.
Der andere Vorteil ist der, dass gewisse Substanzen, die für unseren Körper gesundheitsfördernd sind, nur in Pflanzen zu finden sind. Das sind erstens die Ballaststoffe, über die ja sehr viel gesprochen wird, gerade auch im Zusammenhang mit Krebs und Krebsentstehung, die man nur in pflanzlichen Lebensmitteln findet. Und dann gibt es die sogenannte Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe. Und wie der Name schon sagt, stammen diese Stoffe von den Pflanzen. Man findet sie in geringen Konzentrationen auch in tierischen Lebensmitteln, weil die Tiere Pflanzen fressen. Aber wenn man die Pflanzen direkt verzehrt, hat man natürlich auch den direkten Vorteil.
Diese sekundären Pflanzenstoffe seien es hauptsächlich, die pflanzliche Nahrung gegen Krebs so wirksam mache.
Gerade die sekundären Pflanzenstoffe sind Substanzen, die Eigenschaft haben, die wir als Antioxidantien bezeichnen. Das Oxidieren von Substanzen in unserem Körper ist eine Gefahr, weil diese oxidierten Substanzen einen Radikalcharakter haben. Das heißt, radikal, sie greifen unsere Zellen und unser Gewebe an und sind häufig auch dafür verantwortlich, dass aus diesem Grunde ein Krebs entsteht. Gerade die Pflanzen enthalten diese antioxidativen Substanzen, die diese Radikale neutralisieren.
Unter anderem solche Mechanismen dürften auch die Macher der Fünf-am-Tag-Kampagne im Auge gehabt haben. Fünfmal eine Portion Gemüse oder Früchte pro Tag, ist die Devise, senkt das Krebsrisiko. Auch das eine umstrittene Empfehlung. Hans-Konrad Biesalski.
Halte ich für falsch, einfach deshalb, weil die Leute glauben, wenn sie fünfmal am Tag Obst und Gemüse essen, das reicht dann schon aus. Ist eben nicht der Fall. Fünfmal am Tag Obst und Gemüse im Rahmen einer ausgewogenen Mischkost. Ja, da gehört auch Fleisch, da gehört Käse, da gehört Milch, da gehören Eier dazu, weil die eben Träger wichtiger Mikronährstoffe sind, dann macht das Sinn. Ja, aber das führt oft zu Missverständnissen, dass die Leute glauben, es genügt völlig jetzt, fünfmal am Tag Gemüse und Obst zu essen und dann kann man sich ernähren und leben, wie man will. Nee, leider nicht.
Für Hans-Konrad Biesalski ist die Fünf-am-Tag-Kampagne genauso einseitig wie die Empfehlung, nur Fleisch zu essen. Denn viel Obst und Gemüse zu essen, könne durchaus auch problematisch sein.
In den USA ein paar Gruppierungen, die sagen nicht fünf am Tag, sondern sagen neunmal am Tag. Und wenn Sie gucken in die Auswertung der Nurses Health Study, die haben ja eine Riesengruppe, sind ja über 80.000 Frauen, die haben mal eingeteilt bis zweimal Gemüse, bis dreimal, bis viermal, bis fünfmal, also bis rauf bis siebenmal. Ab mehr als dreimal Gemüse und Obst pro Tag steigt das Gesamtkrebsrisiko. Ja, also das ist der krasse Widerspruch wieder.
Einen krassen Widerspruch sieht Hans-Konrad Biesalski auch darin, dass jede vegetarische Kost über denselben Leisten geschert werde.
In dem Moment, wo Sie sich eine vegetabil betonte Kost in Süditalien ansehen und eine in Schottland, dann reden wir über zwei völlig unterschiedliche Ernährungsformen. Weil das sind andere Lebensmittel, sind andere Lebenseinstellungen, sind andere Traditionen, sind andere Zubereitungen.
Pflanzliche Kost aus Süditalien sind zum Beispiel Tomaten. Tomaten enthalten einen Stoff namens Lycopen. Und über Lebensmittel mit Lycopen hält der World Cancer Research Fund fest, dass sie wahrscheinlich vor Speiseröhren- und Prostatakrebs schützen. Klaus Leitzmann.
Bei der Tomate ist man interessanterweise auch durch die Epidemiologie darauf gekommen, dass hier krebsschützende Substanzen vorhanden sind. Es war nämlich so, dass in den Südstaaten der USA, wo viel Tomaten angebaut werden für Ketchup-Herstellung, dass dort die Plantagenarbeiter, meistens Mexikaner, meistens Männer, ganz selten an Prostatakrebs erkrankten. Und Prostatakrebs ist in der weißen US-amerikanischen Bevölkerung ein großes Problem. Und da hat man sich gefragt, wie kommt das? Ist das genetisch bedingt? Nein, es ist nicht genetisch bedingt, weil die Mexikaner, die nicht in den Tomatenplantagen gearbeitet haben, genauso häufig Prostatakrebs bekamen. Dann hat man die Tomaten untersucht, weil diese Menschen sehr viel Tomaten gegessen haben. Während der Arbeit haben das auch als Deputat bekommen. Und siehe da, man fand dann diese interessante Substanz, das Lycopen. Und man weiß, dass das Lycopen diesen Krebsentstehung und auch den Mechanismus der Weiterentwicklung schlichtweg unterbricht.
Dem entgegnet Burnett Kramer vom National Institute of Health.
Well, those recommendations get to be particularly tricky. Because diet is so complex.
Solche Empfehlungen sind besonders heikel, denn Ernährung ist sehr komplex. Die Leute essen ja beispielsweise nicht nur Tomaten, sondern auch andere Sachen. Die Wirkung von einzelnen Nahrungsmitteln oder gar einzelnen Stoffen wie Lycopen in Studien zu isolieren, ist deshalb besonders fehleranfällig. Ich persönlich bin bei Empfehlungen für ein einzelnes Nahrungsmittel immer sehr skeptisch.
Because diet is so complex. So I myself always skeptical of a recommendation that a one specific food.
Bemerkenswert ist, der World Cancer Research Fund empfiehlt, hauptsächlich pflanzliche Kost zu essen, obwohl er im Bericht selber zum Schluss kommt, dass die Evidenz zu dieser Empfehlung nicht überzeugend ist, sondern lediglich wahrscheinlich.
Vierte Empfehlung. Lebensmittel tierischer Herkunft. Es wird empfohlen, den Verzehr von rotem Fleisch zu begrenzen und den Verzehr von verarbeitetem Fleisch zu vermeiden.
Rotes Fleisch ist solches vom Rind, vom Schwein, vom Lamm oder von der Ziege. Warum gerade dieses Fleisch schädlich ist und beispielsweise Pulefleisch nicht, ist nicht restlos geklärt. Dennoch würde Klaus Leitzmann selber noch eine strengere Empfehlung abgeben als im Bericht.
Für mich als Vegetarier ist diese Empfehlung immer noch sehr großzügig. Wenn Sie mal die Daten anschauen, was hier empfohlen wird. Es wird empfohlen, nicht mehr als 500 Gramm rotes Fleisch pro Woche zu essen. Wenn Sie den Ernährungsbericht lesen, da stellen Sie fest, dass die deutsche Durchschnittsbevölkerung der Frauen etwa 500 Gramm isst. Die sind also da, wo die Empfehlungen liegen. Das ist für mich viel zu schwach. Und ich habe mich sehr stark dafür eingesetzt. Ich habe gesagt, wenn wir da ein Zeichen setzen wollen und wenn wir wirklich diese Daten glauben, dass das rote Fleisch problematisch ist, dann müssen wir sagen 250 Gramm.
Was für Klaus Leitzmann als Empfehlung viel zu schwach ist, scheint Barnett Kramer schon rein aus evolutionärer Sicht nicht plausibel.
We were hunter-gatherers for presumably millions of years and so we've adapted to it. So I don't think that avoidance of all animal sources is necessary.
Wir sind für Millionen von Jahren Jäger und Sammler gewesen und haben uns ans Fleischessen angepasst. Ich halte es deshalb nicht für nötig, auf tierische Produkte zu verzichten.
Genau dasselbe evolutionäre Argument benutzt aber auch Klaus Leitzmann, allerdings mit umgekehrtem Vorzeichen.
Wenn wir die Gesamtevolution des Menschen nehmen, die können wir etwa 50 Millionen Jahre verfolgen, bis zu ganz frühen Vorfahren. Da waren wir mindestens 90% dieser Zeit wirklich Vegetarier. Also unser Verdauungssystem, der Darm, Magen und viele andere Dinge sind auf vegetarische Kost ausgelegt. Und irgendwann dann vor 3,5, 4 Millionen Jahren vielleicht, also in den letzten 10% dieser Entwicklung, ist der Mensch dann auch dazu übergegangen, Fleisch zu verzehren.
Das Problem mit solchen evolutionären Argumenten ist, dass sich fast alles rechtfertigen lässt, wenn man nur weit genug zurückgeht in der Evolution. Denn vor rund 6 Millionen Jahren beispielsweise lernten die Vorfahren des Menschen gerade mal aufrecht gehen. Daraus zu schließen, dass der Gang auf allen Vieren auch heute für uns gesünder ist, wäre natürlich verfehlt. Allerdings ist es durchaus möglich, dass sich der Verdauungsapparat des Menschen, seit er Landwirtschaft betreibt, bereits verändert hat. Das zeigt sich daran, dass Völker mit Milchwirtschaft ein Enzym ausgebildet haben, das ihnen erlaubt, Milch auch im Erwachsenenalter zu verdauen. Evolutionäre Argumente für oder gegen das Fleisch anzuführen, ist also problematisch. Dass nur wenig gesalzenes oder gepökeltes Fleisch gegessen werden sollte hingegen, ist weniger umstritten. Auch hier macht es aber die Menge.
Fünfte Empfehlung. Alkohol. Empfohlen wird eine Begrenzung des Konsums alkoholischer Getränke.
In dieser Empfehlung berücksichtigt der World Cancer Research Fund, dass gewisse Lebensmittel zwar einige Krankheiten wie eben Krebs begünstigen, anderen aber vorbeugen können. Klaus Leitzmann.
Wer an Krebs denkt oder den Krebs verhüten will, sollte Alkohol absolut meiden. Kein Tropfen Alkohol, das wäre das Beste. Aber wir wissen aus anderen und vielen sehr guten Untersuchungen, dass ein Gläschen Alkohol pro Tag gut ist fürs Herz. Und dann muss man überlegen, wenn man Empfehlungen dieser Art gibt, was ist vernünftig? Und deshalb diese Entscheidung zu sagen, Auch wenn Alkohol bei Krebs an sich überhaupt nicht angesagt ist, empfehlen wir ein Glas für die Frauen, zwei Gläser für die Männer, auch ausgedrückt in reinen Alkohol. Das kann man dann sehr schön nachvollziehen und umrechnen bei Wein und Bier und anderen Dingen. Weil man nicht aus dem Auge verlieren wollte, es gibt ganz wichtige andere Krankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes, die muss man berücksichtigen.
Dagegen hat auch Burnette Kramer nichts einzuwenden.
In moderation, you know, and that may be 1, 2, 3 drinks a day, it wouldn't be clear that there's a net benefit to cutting out all alcohol.
Es gibt keine Hinweise darauf, dass es über alle Krankheiten gesehen gesund ist, auf moderates Trinken zu verzichten, das heißt 1, 2, 3 Gläser pro Tag.
Der Stoff, der in alkoholischen Getränken krebserregend ist, ist übrigens das Ethanol, also der Alkohol selber.
Sechste Empfehlung: Haltbarmachung, Verarbeitung, Zubereitung. Empfohlen wird eine Begrenzung des Salzkonsums. Der Verzehr von verschimmeltem Getreide oder Hülsefrüchten ist zu vermeiden.
Diese Empfehlung scheint nicht kontrovers zu sein. Empfohlen wird, nicht mehr als 5 bis 6 Gramm Salz pro Tag zu konsumieren. Wahrscheinlich erhöht Salz nämlich die Wahrscheinlichkeit, an Magenkrebs zu erkranken. Die Warnung vor dem Verzehr von schimmeligen Lebensmitteln betrifft nur Getreide und Hülsefrüchte. Denn dieser Schimmel kann krebserregende Aflatoxine enthalten. Nicht betroffen ist beispielsweise Schimmelkäse.
Siebte und letzte Empfehlung: Nahrungsergänzungsmittel. Der Nährstoffbedarf sollte ausschließlich durch Lebensmittel gedeckt werden.
Wenn man gesund ist, deckt die vernünftige Ernährung, die gesunde Ernährung, den Bedarf ab. Da braucht man keine Tabletten und keine Zusatzstoffe,
sagt Klaus Leitzmann. Dennoch, wenn bestimmte Stoffe wie das Lycopen aus der Tomate tatsächlich vor Krebs schützen würden, warum es nicht zusätzlich zu sich nehmen?
Nee, aber das ist die falsche Sichtweise. Unsere Sichtweise solcher Dinge ist die, dass wir Lebensmittel auf einen Inhaltsstoff reduzieren und dabei vergessen, dass in der Tomate neben dem berühmten Lycopin, was einen Einfluss haben soll, 100 andere Substanzen drin sind, von denen wir möglicherweise 90 noch gar nicht kennen. Ja, ich kann ein Lebensmittel nicht auf einen Inhaltsstoff reduzieren.
Von den 7 Empfehlungen des World Cancer Research Fund scheinen also 4 umstritten zu sein. Wie kommt das, nachdem 7000 Originalstudien sorgfältig analysiert wurden? Das liege unter anderem daran, welche Studien man in Berichten wie dem des World Cancer Research Fund berücksichtige, sagt Burnette Kramer vom National Institute of Health. Die meisten Studien seien retrospektiv. Das heißt, Personen, die bereits Krebs haben, werden über ihre Essgewohnheiten befragt und mit Personen verglichen, die keinen Krebs haben.
There are a lot of problems with retrospective studies. Trying to get people to remember what they ate in years past can be very tricky.
Es gibt viele Probleme mit den retrospektiven Studien. Es kann sehr schwierig sein, sich daran zu erinnern, was man in den vergangenen Jahren so gegessen hat. Und vor allem haben Personen, die bereits an Krebs erkrankt sind, eine klare Vorstellung davon, welche Nahrung ihren Krebs gefördert haben könnte, und geben dann solche Nahrungsmittel auch häufiger an. Die Erinnerung kann bei ihnen getrübt sein. Methodisch sauberer ist es deshalb, die Leute nach ihren Ernährungsgewohnheiten zu befragen, bevor sie krank sind, und sie dann über Jahre hin zu begleiten und erst dann zu erheben, wer an Krebs erkrankt ist und wer nicht.
And so they may be more introspective or more self-critical of what they've been eating, and so they may have a different recall if they already know that they have cancer compared to people who don't have cancer.
Da aber solche prospektiven Studien viel schwieriger und teurer zu machen sind, gibt es auch viel weniger von ihnen als von retrospektiven Studien. Und beim Abwägen, welche Studienart nun wie stark einbezogen werden soll, da bestehe eben ein Ermessensspielraum, sagt Burnette Kramer.
Facts are in the eyes of the beholder. So some people will look at study designs and put more weight on observational evidence than other people would.
Tatsachen liegen im Auge des Betrachters. Manche Forscher geben retrospektiven Studien einfach mehr Gewicht als andere.
Dazu gesellt sich, dass eine Organisation wie der World Cancer Research Fund, WCRF, und die einzelnen Forscherinnen und Forscher natürlich auch eigene Interessen verfolgten, sagt Hans-Konrad Piesalski.
Man muss dazu natürlich auch wissen, dass im WCRF sitzen halt Leute, die von der Erstellung dieses Papiers leben, ja, und mit Botschaften rüberkommen müssen, dass sie unterstützt werden. Natürlich stehen hinter all diesen Berichten auch Menschen mit ihren ureigenen Interessen und ihren ureigenen Verbindungen. Und entsprechend wird dann so ein Bericht auch nie völlig vorurteilsfrei. Das kann er gar nicht.
Das stellt auch Klaus Leitzmann nicht in Abrede.
Ich darf Ihnen aber auch noch erzählen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber das können Sie auch gerne weitergeben. Wir waren 21 Personen und wir waren uns nicht immer einig. Das war nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Da hat es heftige Diskussionen gegeben. Wir haben es ja 5 Jahre auseinandergesetzt. Und man muss sich eben zusammensetzen, um sich auseinanderzusetzen und sind dann zu diesem Ergebnis gekommen. Ich will Ihnen da nur ein Beispiel nennen. Von den 21 Wissenschaftlern war einer ein Vegetarier, nämlich ich. Alle anderen sind Fleischesser. Wenn es jetzt dazu kam, Empfehlungen auszusprechen für Fleisch, für Milch, für Fleischwaren und so weiter, war ich in bestimmten Fällen anderer Meinung. Aber ich kann mich natürlich nicht gegen 20 Experten durchsetzen. Es muss ja letztlich eine gemeinsame Meinung auch veröffentlicht werden. Daran sehen Sie schon, wie schwierig es ist, wenn Sie mit Menschen zu tun haben. Wir sind alle Menschen mit unseren Schwächen und unseren Stärken. Ich denke, so muss man das auch einordnen. Aber, wie man so schön sagt, nach bestem Wissen und Gewissen ist dieser Bericht und auch diese Empfehlung entstanden.
Nach bestem Wissen und Gewissen kann Hans Konrad Biesalski seinerseits nur den folgenden Ratschlag zur Krebsprävention geben. Möglichst viel Verschiedenes essen.
Eine ausgewogene Mischkost. Die sichert am ehesten, dass alle Mikronährstoffe in ausreichender Menge zugeführt werden und damit eben das Optimum dessen getan wird, also von der Ernährungsseite, ja, was ich für einen gesunden Lebensstil tun kann. Da gehört auch mal von mir aus ein Fastfood dazu und es muss schmecken. Ja? Dann habe ich gar kein Problem, wenn mal jemand einen Burger isst. Warum denn nicht? Ja? Aber wenn ich dem dauernd hinterherrenne mit dieser 5-am-Tag-Botschaft und sonst nichts, ja, dann hat er das erste Vierteljahr ein schlechtes Gewissen, das zweite Vierteljahr bemüht er sich und im dritten Vierteljahr sagt er, rutsch mir den Buckel runter und das war's. Damit habe ich nichts erreicht.
Klaus Leitzmann hingegen ist davon überzeugt, dass sich weit mehr machen ließe. Doch auch er warnt vor überzogenen Erwartungen.
Man sollte sicher nicht so optimistisch sein, dass man sagt, man kann also dieses ganze Drittel, was durch falsche Ernährung ausgelöst wird, völlig eliminieren. Aber man könnte es sicher mit nicht zu großer Anstrengung halbieren. Und das wäre ja schon was. Nicht mehr rauchen, vernünftig essen, ausreichend bewegen und sehr vorsichtig sein mit den sogenannten Genussmitteln.
Doch genau diese Warnung stößt Hans Konrad Biesalski, selber Ernährungswissenschaftler, sauer auf.
Die Ernährungsleute tendieren zu so pädagogischen Elementen ständig. Ja? Der unterwegt erhobene Zeigefinger. Ja? Und da müssen wir weg von. Ja? Essen muss Spaß machen.
Und Spaß am Essen kann natürlich auch jemand haben, der die Empfehlungen von Klaus Leitzmann und dem World Cancer Research Fund befolgt.
Sonnenblumen, gutes Pflanzenöl und Knoblauch erhitzen und über den Brokkoli gießen. Dann schmeckt jeder Brokkoli fantastisch. Auch die Gemüsemuffel fangen dann an, Brokkoli zu essen.
Das war der Ernährungswissenschaftler Klaus Leitzmann in der Sendung von Pascal Bieber über Ernährung und Krebs.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.